Herzlich willkommen zu einem speziellen Spoiler-Holy-Shit-Wir-Verraten-Alles-Podcast zu ja einem unserer größten Überraschungstitel in diesem Monat, welcher sich dann nennt To the Moon.
Ja, guten Tag.
Wir sind Philipp Spilker und
Bernd Wehne. Andersrum wäre geschickter gewesen.
Ja, stimmt. Das müssen wir noch rauskriegen. Das haben wir aber in den letzten Folgen nie gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Die Leute wissen gar nicht, wer wir sind.
Dafür gibt's ja wirschweifenab.de, da steht das.
Stimmt. Wir wollen heute reden über To the Moon. Und zwar wollen wir das nicht wie in der letzten regulären Folge tun, indem wir auf sämtliche Wendungen der Story verzichten, sondern wir wollen es tun, indem wir sämtliche Wendungen der Story verraten und einfach ja nochmal ein bisschen tiefer in das Thema eindringen. Das hier sollten also wirklich nur Leute hören, die To the Moon schon gespielt haben. Und das sollten idealerweise alle sein, die diesen Podcast hören.
Auf jeden Fall.
Denn To the Moon ist großartig. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnte. Vielleicht als Nebensatz in einer anderen Konversation. Aber hiermit ist es dann noch einmal offiziell gesagt.
Es ist quasi eine Sondersendung. Wir haben uns gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Wird auch mit Sicherheit ganz fest versprochen, keine 2 Stunden lang, sondern nur 1 Stunde 50 oder so. Und ja, Philipp wollte ja sowieso mit mir schon lange darüber reden und ich habe das jetzt auch endlich mal durchgespielt und bin ähnlich angetan, was vor allem die Story betrifft. Habe aber auch ein bisschen zu meckern. Also es wird jetzt nicht nur Lobhudelei geben.
Nein, meckern ist ja auch erlaubt. To the Moon hat ja durchaus seine Schwächen, aber meiner Meinung nach sind die im großen Kontext dann einfach überhaupt nicht mehr wichtig und zentral.
Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, der große Kontext ist ja eigentlich das Spiel. Und als Spiel, muss ich sagen, ist To the Moon mehr als dünn. Also, ich weiß nicht. Ich würde es noch nicht mal Adventure nennen.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber dann wiederum würde ich es auch vielleicht gar nicht Spiel nennen wollen, sondern einfach Erlebnis.
Richtig.
Und es ist halt das Medium Computerspiel, das dazu benutzt wird, um dieses Erlebnis, ja, dir als Spieler oder Nutzer vor dem Computer beizubringen und beizupoolen. Und ja, dass es dabei letzten Endes kaum mehr Spiel ist, das kann ich gut verzeihen.
Ich finde es irgendwie spannend, weil, also überhaupt mal darüber zu reden, weil ich mir so gedacht habe, funktioniert vielleicht eine richtig gute Story im Kontext Spiel überhaupt nicht richtig? Ich meine, Heavy Rain zum Beispiel ist auch so ein Beispiel für mich, wo mich die Story sehr fasziniert hat. Viele sagen, die war total vorhersehbar, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da einfach auch zu blind durchgelaufen, aber so vom Spiel an sich, was es als Spielmechanik mitgebracht hat, war es ja auch relativ dünn.
Jein. Also ich fand Heavy Rain als Spiel schon ziemlich, wie soll man das jetzt sagen? Ich hatte schon die ganze Zeit sehr stark das Gefühl, ich kontrolliere hier wirklich den Charakter, ich spiele hier wirklich diesen Menschen. Und ich finde, Heavy Rain hat das auch wahnsinnig gut, ja, umgesetzt. Also ich erinnere mich noch an eine Szene relativ gen Ende, wobei wir jetzt hier nicht auch noch Heavy Rain spoilern wollen.
Nein.
Aber es ist ja nun vielleicht nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass der Hauptcharakter, wenn man einige Entscheidungen so trifft, wie man sie nun mal trifft, am Ende ganz schön am Boden ist. Und das mündete dann in einer Szene, in der der Charakter da wirklich nur noch in der Ecke saß in seinem Hotelzimmer und gar nicht mehr aufstehen wollte. Und dann musste er aber aufstehen, damit das Spiel weitergeht. Und um ihn aufstehen zu lassen, musste ich auf dem Controller eine Knopfsequenz drücken, die also wirklich, die schon echtes Verrenken meiner Hände erforderte und richtig Arbeit erforderte. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, da ist mir richtig klar geworden, wie gut beispielsweise Heavy Rain diese Quicktime-Events einsetzt, weil es da ein solches Quicktime-Event wirklich eingesetzt hat, um mir zu zeigen, hey, für den Typen, da ist das gerade richtig Arbeit aufzustehen, also ist es das jetzt für dich gefälligst auch. Und das ist für mich eindeutiger Spielanteil. Von daher, Heavy Rain ist für mich weit mehr Spiel, als es das To the Moon jetzt war.
Okay. Gut, da lässt sich wenig dagegen sagen, weil To the Moon ja spielmechanisch eigentlich größtenteils daraus besteht, die Umgebung abzusuchen und abzulaufen.
Und Dialoge weiter zu klicken.
Ja, genau.
Richtig. Und hin und wieder auch auf einen Gegenstand zweimal klicken zu müssen, weil beim ersten Mal der Cursor nicht reagiert.
Ja, genau. Und ich glaube, das einzige Rätsel, an das ich mich erinnern kann, wenn man mal von den Schiebe-Marginal-komplexen Schiebepuzzeln zwischendrin absieht, ist, glaube ich, diese Stelle, wo man den Hocker vor den Küchenschrank schieben muss, oder? Also,
ja.
Wenn man es mal als Rätsel bezeichnen mag.
Es wird dir halt im Vorfeld ganz genau gesagt, was du tun musst, quasi.
Echt, wurde
ist das? Ist
das
nicht so? Oder ich bin einfach schon durch so viele Adventures vorgepolt, dass ich schon gar nicht mehr nachdenken musste.
Ja gut, du bist sowieso der Adventure-Profi von uns beiden, da kann ich mich eh nicht mit messen. Aber das ist das Einzige, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, wo das wirklich mal drüber hinausging oder wo du die Spielwelt wirklich manipuliert hast.
Naja, zum Schluss gibt es ja noch diese etwas befremdlich anmutende Sequenz, in der du mit den Pfeiltasten steuerst und dann irgendwelche komischen Zombie-Gestalten abwehren musst.
Ah, richtig, stimmt.
Die dir da deine Kollegin entgegenschmeißt, weil sie gerade den Zeitstrom manipulieren möchte.
Ja, okay, aber das war natürlich kein Rätsel.
Nee, kein Rätsel, aber da steuert man dann schon mal wirklich. Da spielt man kurz.
Stimmt, zeitlich. Ja. Das ist richtig.
Das ist dann aber auch gleichzeitig bei Weitem nicht der stärkste Teil des Spiels.
Nein, also, das war für mich eigentlich mehr so mit die nervigste Szene im Spiel.
Der stärkste Teil des Spiels ist tatsächlich immer dann erreicht, wenn dir eigentlich jegliche Kontrolle genommen wird. Und das Spiel einfach nur erzählt, was es dir nur eigentlich erzählen möchte.
Richtig.
Und von daher, also ja, kann ich deinen ursprünglichen Gedanken, ob Story überhaupt, keine Ahnung, ob Story so ein bisschen Fremdkörper im Computerspiel ist eigentlich, den kann ich schon so ein bisschen verstehen. Weil ich glaube, ganz viele andere Spiele, wenn sie eine tolle Story erzählen wollen, dann gelingt ihnen zwar die Inszenierung meistens ziemlich gut und ziemlich bombastisch, aber wenn man dann mal hinter die Inszenierung guckt, dann ist die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, doch ziemlich simpel. Und bei To the Moon kann die Inszenierung nun so bombastisch gar nicht sein, da es sich um ziemliche Uralt-Grafik handelt, wenn auch mit ziemlich coolen Animationen. Aber weiß nicht, da ist halt wirklich die Story der absolut zentrale Punkt.
Richtig.
Keine Ahnung, ob man mir da folgen kann.
Ach, wer es gespielt hat, mit Sicherheit. Ich meine, lustig ist auch, Ich stelle mir gerade so vor, Leute, die sich den Podcast jetzt trotzdem anhören, auch wenn sie vielleicht To the Moon nicht spielen wollen, die sich dann denken, Mann, die zwei, was erzählen die da für einen Müll? Ich will das nächste Modern Warfare und gut ist.
Ja.
Aber ich glaube, für solche Art von Spielern ist To the Moon auch definitiv nicht so ein eindrucksvolles Werk, wie wir das jetzt vielleicht finden.
Stimmt. Was mir noch so aufgefallen ist, als ich schon mal drüber nachdachte, über was man heute Abend in diesem Spezialpodcast eigentlich reden kann, ist, wenn man jetzt einfach mal so die Story von To the Moon nacherzählt, dann wirkt die auch gar nicht so spektakulär.
Das ist richtig, ja.
Dann ist das irgendwie, keine Ahnung, eher eine berührende Geschichte vielleicht, aber nur auch echt nicht so herausragend, dass man verstehen könnte, wieso wir da jetzt so voll des Lobes sind. Aber wenn man das wirklich spielt, dann entwickelt die halt dadurch, dass sie rückwärts erzählt wird und dass sie so wirklich gekonnt nach und nach aufgelöst wird, halt einfach einen ganz besonderen Sog.
Ja, ich denke, wenn man es einfach runterbricht, ist es ein bisschen Drama mit einem guten Anteil Liebesgeschichte und einem Happy End, stellenweise aufgelockert durch die Humoreinlagen.
Ziemlich genial aufgelockert durch die Humoreinlagen.
Ja,
Also
natürlich.
das ist immer noch
Selbstverständlich.
eine der Sachen, für die ich den Entwickler des Spiels, Kan Gao, echt ja, bewundere, dass der in den Dialogen so nahtlos Humor und Tragik miteinander verbindet.
Ja, das auf jeden Fall. Das
Es gibt
war.
vielleicht so ein, zwei Szenen im Spiel. Da weiß ich jetzt nicht, ob der Humor so krass hätte sein müssen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, wobei das im Nachhinein gar nicht mehr so befremdlich wirkt, wie in dem Moment, in dem ich es gespielt habe. Aber als die beiden Forscher merken, dass Johnny aus irgendeinem Grund überhaupt nicht mehr zum Mond möchte und dieses Einpflanzen der Erinnerung in seiner Jugendzeit nicht so ganz geklappt hat, da wird dann ja wie in so einem Zusammenschnitt gezeigt, wie sie auf alle möglichen und unmöglichen Arten in der Erinnerung wieder vorwärts reisen und versuchen, ihn dazu zu kriegen, dass er doch jetzt unbedingt in die NASA will und zum Mond.
Ja.
Und gerade die Szenen, die da der aufgedrehte Doktor, der Neil, macht, die wirkten auf mich schon sehr albern in diesem kurzen Moment. Im Nachhinein hat es dann irgendwie doch wieder reingepasst. Aber so in dem Moment habe ich mir gedacht, ha, das ist jetzt aber schon ein bisschen albern und passt nicht so ganz zu dem ernsten Ton, der gerade eben noch vorherrschte.
Okay, zu dem ernsten Ton nicht, aber zu dem Charakter des Neil Watts, finde ich, hat es schon ganz gut gepasst.
Ja, wobei der ja sowieso noch ein paar Mysterien birgt.
Ja, das hat mich ja auch völlig weggeblasen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da so kurz vorm Ende da sitze und den plötzlich total sympathisch finde, weil plötzlich dann die Tussi, die Eva, abzudrehen scheint.
Ja.
Also da saß ich echt da und dachte mir, oh, du blöde Kuh, hör auf! Das war wirklich abgefahren. Also, nee, was das Spiel so rein emotional mit mir angestellt hat oder wie es mich berührt hat, auf welche Art und Weise, da kann ich mich wirklich ansonsten nur noch an Nier damals erinnern, auf der PS3, dieses relativ japanisch angehauchte, überdrehte Rollenspiel, naja, was heißt überdreht, abgedreht, ist vielleicht trifft's besser, Rollenspiel. Das war auch das einzige Spiel vorher, wo ich wirklich so tief in der Story drin steckte und mir die Leute dermaßen ans Herz gewachsen sind. Ja, hatte ich vorher noch nicht nochmal so erlebt.
Nier empfiehlst du mir jetzt auch seit Menschengedenken. Ich soll es wohl wirklich mal
Ja.
spielen. Damals ist das ja leider sehr ungünstig im selben Monat wie Final Fantasy 13 rausgekommen, was dann ja letzten Endes wahnsinnig viele Leute total enttäuscht hat. Aber dadurch hat irgendwie Nier keiner so recht beachtet, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, auch bei Nier ist es so, dass es spielerisch eigentlich natürlich mehr bietet als ein To the Moon, aber verhältnismäßig, ja, ich sag mal, guter Durchschnitt ist, aber nicht wahnsinnig überragend. Aber die Story einfach total mitreißend. Also für mich war sie total mitreißend. Ich wollte unbedingt wissen, was ist da passiert in dieser Welt. Und wie gesagt, diese drei Charaktere, dieses völlig von sich überzeugte Buch und Nee, vier sind es ja, vier Charaktere, Herrgott. Schon lange nicht mehr gespielt. Die sind mir einfach tierisch ans Herz gewachsen. Und da du es noch nicht gespielt hast, möchte ich da jetzt nicht wahnsinnig drauf eingehen, aber da ist eine Schlüsselstelle in dem Spiel, da saß ich ja auch sehr berührt davor, wo ich mir dachte, boah, wie haben sie das jetzt geschafft?
Was war denn so in To the Moon dein berührendster Moment? Oder wenn du das gar nicht genau benennen kannst, dann nenn halt zwei oder deine Top 3.
Ja, also wo ich wirklich am meisten mitgefiebert habe, war tatsächlich die Stelle, wo es eben so ausschaut, wie Eva verändert jetzt einfach seine Erinnerung, dass er zum Mond fliegt, obwohl er eigentlich da gar nicht mehr hinfliegen will. Der Neil versucht das eben zu verhindern, weil er sagt, naja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich will, dass der Typ glücklich ist und mit seiner Frau zusammen ist. Und wenn seine Frau der Grund ist, warum er zum Mond will eigentlich, dann wollte er das eben vorher nicht. Also da habe ich am meisten mitgefiebert. Ich war aber auch sehr, trotz allem dann sehr angetan, nochmal überrascht, wobei das nicht mehr ganz so eingeschlagen hat, als die dann zum Schluss da in der NASA trotzdem noch auftaucht.
Ja, Eva hat es dann ja doch noch hingekriegt.
Ja.
Das war gar nicht so mein Moment. Mein Moment ist einer, den wahrscheinlich viele nennen werden. Das war nämlich der Moment, in dem mir endlich klar geworden ist, was dieser komische Hase eigentlich zu bedeuten hat, den River die ganze Zeit ihrem Johnny gezeigt hat und wissen wollte, was das denn nur eigentlich für ein Hase ist.
Okay.
Ich habe das nämlich erst überhaupt nicht begriffen.
Vielleicht
und das hat ein paar
auch
Minuten
nicht
gedauert. Nicht?
Ich weiß nicht genau. Erzähl mal, was genau meinst du jetzt? Vielleicht bin ich gerade auch einfach, stehe ich auf dem Schlauch.
Es liegen doch im Haus die ganzen Origami-Hasen und einer ist doch ganz besonders.
Genau.
Der hat diese besondere Farbgebung.
Richtig.
Und River versucht ihm doch mehrmals zu entringen, was ihm denn nun an diesem Hasen eigentlich auffällt.
Ja.
Und der sagt immer nur, ja, er hat mehrere Farben, dicken Bauch, was noch? Und River wirkt irgendwie total traurig.
Ja.
Der Hase ist der Hase, den die beiden als ganz kleine Kinder im Sternenhimmel sehen.
Ja,
den
okay.
Mond als Bauch und die Ohren als Sterne und die Füße
ja,
auch
also
als Sterne.
Willst du schon darauf hinaus?
Okay. Ja, und weiß nicht, ich fand diesen Gedanken, als mir der dann klar geworden ist, unglaublich berührend, dass halt irgendwie River die ganze Zeit über ihm versucht hat, klarzumachen mit diesem einen Hasen, hey, ich liebe dich. Und wir haben mal gesagt, wir sehen uns auf dem Mond wieder irgendwann.
Mhm.
Und er begreift es wegen seiner durch die Beta-Blocker blockierten Erinnerungen einfach überhaupt nicht. Und das, oh, boah, war traurig. War sehr traurig, als ich das bemerkt habe.
Das ist mir gar nicht so krass bewusst gewesen, geworden. Also klar, dass sie damit darauf anspielt, ja, aber weiß ich nicht, da habe ich nicht so intensiv drüber nachgedacht. Da hat mich noch stärker erwischt, als ich rausstellt, ja, Moment, der Johnny ist nicht der Einzige und es gab da eigentlich noch diesen Zwillingsbruder.
Ja.
Dann saß ich auch da und dachte mir, okay. Aber was mich mal noch interessieren würde, was war deine Spekulation vorher, wer ist Anya, bevor sich das rausstellt?
Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber man denkt dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, direkt das Offensichtlichste und denkt dann irgendwelche Mainstream-Stories aus Hollywood-Filmen. Und ich dachte kurzfristig, dass es sich da irgendwie um ein gestorbenes Kind handelt vielleicht oder keine Ahnung, um ein Kind, das sie immer haben wollten, aber nicht kriegen können oder irgendwie sowas. Ich habe die ganze Zeit so entlang dieser Linie gedacht, dass es irgendwie auf Familienthematik anspielen soll.
Ja, ich zuerst auch und dann, ich dachte dann zwischenzeitlich auch, dass vielleicht diese dass sie diese Haushälterin, die er da angestellt hat, keine Ahnung, irgendwie so als Codenamen so nennen und es geht irgendwie um die und ich dachte mir, nee, es gibt irgendwie auch keinen Sinn, weil
ja.
Die haben sie ja erst vorher angestellt, naja gut, vielleicht haben sie sie trotzdem vorher schon kennengelernt, aber die haben sie ja erst angestellt, als River starb, also das war auch so ein Moment, wo ich da saß, ach, der Leuchtturm!
Ja.
Okay. Danke, dass ihr das mal aufgeklärt habt.
Speziell das ist übrigens ein Teil, wenn man das anderen Leuten erzählt, ja, und die nennt dann einen Leuchtturm auch Anya, weil die total besessen von Leuchtturmen ist. Das klingt total lächerlich. aber im Spiel ergibt das halt aufgrund dieser Erkrankung von der River irgendwie total Sinn und man hinterfragt das gar nicht groß, sondern ja. Dann hat die halt im Leuchtturm den Namen Anya gegeben, aber das macht die Story jetzt nicht lächerlicher oder sonst was.
Nö, ist richtig.
Und dann wird natürlich sehr, sehr häufig dieser eine Ton zum Schluss genannt. wenn Johnny stirbt und dieser langgezogene EKG-Ton sich auf einmal in den Geigenton verwandelt.
Ja.
Das war schon auch eine schöne Stelle. Die hat mich jetzt nicht so unglaublich berührt, aber dass die super gemacht ist und dass diese eine Note perfekt da eingesetzt ist, das kann man anders gar nicht sagen.
Naja, da kommt bei mir der Musiker durch. Ich habe das sehr aus einem musikalisch-soundtrack-technischen mit einer Faszination dafür festgestellt. Dachte mir, oh ja, gut gemacht. Das ist schöne Idee, sehr schön gemacht.
Und überhaupt, ich finde die Piano-Titelmelodie, die finde ich super schön.
Du, ich habe mir nicht umsonst den Soundtrack gekauft und das ist so ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ich glaube, wenn man mit der Klaviermusik so nichts anfangen kann, hat man vermutlich auch Schwierigkeiten, die Stimmung aufzusaugen, weil für mich persönlich zumindest hat gerade die Musikuntermalung auch wahnsinnig viel ausgemacht. Wer da sagt, boah, ist ja total kitschig, die Mucke, ey, will hier gescheites Riff haben oder was weiß ich, der wird sich da auch vielleicht schwer tun.
Dadurch fällt es halt dann auch besonders auf, dadurch, dass die Musik meistens so sanft ist, wenn dann in einigen Szenen auf einmal diese etwas, ja, ich sag jetzt mal, creepige oder horrormäßig anmutende Melodie kommt, wo man sich so denkt, Alter, was geht denn jetzt ab? Wer kommt jetzt gleich um die Ecke?
Ja, richtig, richtig.
Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass so banal die Interaktion mit diesen Gegenständen im Spiel auch sein mag, dass ich doch immer wieder grinsen musste und mich wahnsinnig gefreut habe, wenn irgendwann dann rauskam, wieso nur einer dieser Gegenstände, die man echt schon dutzende Male angeklickt hat, wie beispielsweise diese Oliven, wieso das nun für diesen Johnny so eine Bedeutung hat. Das ist einfach so schön, dass da in so völlig alltägliche Gegenstände echt so eine Bedeutung gepackt wird. Und dadurch wirkt das ganze Spiel total geerdet. Auch wenn die Story ja eigentlich völlig Science-Fiction ist, aber wirkt gar nicht so, weil irgendwie alles, was mit dieser Erinnerung zu tun hat, das, ja, logisch, wirkt total normal.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Was ich auch sehr witzig fand, ist, wie sich in deinem Inventory ist es ja nicht, halt in deinem Notizbuch, wie die Notizen aktualisiert werden, zuerst Johnny's Favorite und dann stellt sich eben das mit dem Zwillingsbruder raus, Joey's Favorite.
Ja.
Saß ich auch schmunzelnd vor dem Monitor.
Wobei die Sache mit Joey ja eigentlich nur so gar nicht zum Schmunzeln
ist.
Ja,
okay, das natürlich, um Gottes Willen.
Ja, überhaupt, wie alles aufgezogen ist, wie das Ganze überhaupt mit einem Roadkill beginnt, weil die beiden Doktoren da irgendwie ihr Auto in den Baum crashen und dann merkst du später, Alter, das geht ja wirklich bis zum Anfang oder Ende der Geschichte zurück, dass sich das immer wieder wiederholt.
Ja.
Ja, ich bin weiterhin total begeistert. Und ich habe mich riesig gefreut, als da zum Schluss ein Episode 1 to the Moon erschien und dahinter ein Checkmark.
Ja.
Und ich so dachte, ja, es gibt noch mehr.
Ja, doch, auf jeden Fall. Und es war auf jeden Fall auch ein guter Tipp von dir, sich das Ding am Stück anzuschauen, weil, keine Ahnung, ich hätte da keine Pause machen können. Das ist wie ein, war zwar wie ein Film mit drastischer Überlänge. Also ich war ziemlich exakt die 4,5 Stunden dran gesessen, weil ich zu doof war, das Savegame von der Demo zu finden und dann einfach die erste Stunde nochmal gespielt habe. Gut, da habe ich dann relativ schnell durchgeklickt. Also ich glaube, da habe ich jetzt keine volle Stunde mehr gebraucht für.
Hast du da mal ausgetestet, ob es einen Unterschied macht, ob man anfangs als Typ steuert oder als die Eva?
Nee, das nicht. Aber stimmt, da wollte ich dich auch noch fragen. Was hast du denn mit dem Ball von dem Jungen gemacht?
Hä?
Ach so, wenn du dich zum Haus begibst.
Ich hab ihn, was gab's denn für Optionen?
Entweder weggehen,
ich
was
Stock
natürlich...
Genommen. Ich habe den Stock genommen.
Genau.
Und dann ist der Ball in sich zusammengesunken.
Richtig. Ich habe nämlich, ist zwar nur ein winziger Unterschied, ich habe ihn jetzt beim Komplett-Durchspielen auch den Stock genommen, aber in der Demo habe ich eben einfach so geschoben, weil ich gesagt habe, komm gleich weiter. Und dann freut er sich immerhin, dass er seinen Ball findet. Also ich könnte mir vorstellen, dass so kleine Unterschiede vielleicht hin und wieder auch mal vorkommen. Aber stimmt, die andere Figur habe ich nicht gewählt. Dammit.
Als wer hast du denn gespielt?
Als Eva.
Ja, ich auch.
Die dann im Wald die Rollenspiel
oh, herrlich.
Aktion auspackt.
Da habe ich echt Tränen gelacht. Ja. Mit dem einen Schuh oder mit dem anderen Schuh. Und als es dann hieß, Lautstärke des Kampfrufs.
Es gab nur den Schuh, glaube ich.
Es gab nur den Schuh.
Ja, und sie sagt dann, nee, also irgendwie sowas im sinngemäß, mit dem Schuh kommen wir hier nicht weiter und dann hast du nur die anderen,
ach so,
die,
nee,
die richtigen Zauber zur Auswahl, irgendwie
einen
Schrei, irgendwas.
Ja.
Und dann Lautstärke, laut, lauter, und, lautest.
Und auch wie die beiden Kinder darauf reagieren, so, hä?
Ja.
Was macht die Frau?
Stimmt, aber es ist echt mal interessant zu wissen, wie der Neil reagiert hätte.
Weil sie halt einfach ein völlig anderes Konzept von Rollenspiel hat als die beiden.
Sehr schön.
Das ist eine Hommage, die hat mir gerade da die Grafik ja so an SNES-Titel erinnert. Sehr gut gefallen.
Ja.
Was sagst du zum Ende? Denn ganz zum Schluss hat ja dieser Neil offenbar auf einmal irgendwie so eine kleine Halluzination oder sonst wie was und schmeißt sich irgendeine kleine Pille ein und dann folgt er der Eva erst.
Nein, er ist halt generell von diesen Painkillern abhängig.
Wann kriegt man das mit? Ich habe das nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig geschnallt. Also ich hab mir schon gedacht, dass das irgendwie eine Pille ist, die er sich da einschmeißt. Aber wann kriegt man das mit?
Du rennst irgendwann mit Eva nochmal zum Auto, um, ich weiß nicht mehr, was zu holen. Irgendwas musst du da noch holen. Und sie kramt dann so auf dem Beifahrersitz und dann fällt so ein, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nur 4 Pixel großes Ding da auch raus und das hebt sie eben auf und spricht ihn ja dann auch mal drauf an. Das ist eigentlich, ja.
Das muss mir völlig entgangen sein. Aber das ist nicht, als du den Roadkill von der Straße aufheben musst, oder? Um den Geruch.
Ah, doch, richtig, genau. Stimmt, genau.
Da ist das?
Weil du da irgendwie, irgend so einen Behälter holt sie da raus. Genau, da ist das.
Ey, ohne Scheiße, ich könnte schwören, dass das bei mir nicht drin war. Mein Spiel ist gekürzt. Das ist die Ab-12-Ausgabe ohne Suchtmittel.
Die australische Version.
Ja. Nee, Pinkel, das machen wir hier nicht rein. Nee, das habe ich. Ich hab mich dann, weil ich irgendwie. Ich habe mir so gedacht, Mensch, ansonsten hat doch dieses Spiel so bewundernswert alle losen Fäden aufgelöst. Das kann doch wohl nicht sein, dass da jetzt am Ende noch so ein loser Faden übrig bleibt. Und dann bin ich halt direkt ins Freebird Games Forum und da hat es auch irgendwie einer nicht geschnallt. Und dann schrieb da auch irgendwie ein User, ja, wenn du da einmal zum Auto gehst, da sieht doch dann Eva was, das verrät dir, was es damit auf sich hat. Habe ich mir auch schon so gedacht, hä? Ich habe das nicht mitbekommen. Doch. Oder ich habe irgendwie einmal zu schnell geklickt.
Aber ja, und warum jetzt genau er davon abhängig ist oder was es damit auf sich hat, das wird wirklich nicht näher beleuchtet.
Nee. Aber das ist ja vielleicht ganz, ganz spannend, das dann in den weiteren Episoden rauszufinden, bei denen ich einfach sehr hoffe, dass Kangawa auch dazu kommt, die zu programmieren.
Ich bin sehr gespannt, ob der... Also mich würde echt mal interessieren, ob der da einen großen Masterplan schon hat, weil ich meine, die Geschichte von Neil und Eva an sich so als Rahmenhandlung über mehrere solcher Episoden gibt ja auch theoretisch eine ganze Menge Potenzial her, da wirklich auch eine Serie zu etablieren, die mal ganz anders funktionieren könnte.
Weil einem die Charaktere halt auch irgendwie total ans Herz wachsen.
Genau.
Also anfangs denkst du noch so, der Neil, der ist halt der Witzige und die Eva, die ist die Besonnene, aber schon im Laufe des Spiels, wie du ja auch schon erwähnt hast, kann man das dann nicht mehr so ganz vertreten.
Ja.
Ja, weißt du, die wirken halt nicht so wie so irgendwelche Klischee-Abziehbilder, sondern denen kaufst du echt ab, hey, das sind Charaktere.
Ja.
Die, wollen ihren Job erledigen und haben dabei mit Problemen zu kämpfen und haben auch selber so ihre Ecken und Kanten. aber weiß nicht, den guckst du einfach gerne dabei zu, wie sie ihren Job machen.
Ja, und würdest gerne denen wieder begegnen.
Eindeutig, ja. Fand's auch sehr schön, wie die zum Schluss da noch zugeguckt haben, wie die Rakete bei Cape Canaveral abhebt. Und
ja.
Weiß nicht, da hattest du echt so das Gefühl, die sind jetzt auch einfach froh, dass sie diesen Job erledigt haben. Und das hätte denen auch keine Ruhe gelassen, wenn die den nicht erledigt hätten.
Ja, allerdings.
Weil, verdammt nochmal, die haben da einen Vertrag unterschrieben. Und das hat der Johnny aber nun mal echt verdient, dass der noch zum Mond kommt. Ja, ich musste diesem Kangao direkt, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, eine Mail voll des Lobes schreiben, was echt selten passiert. Und musste ihm direkt versichern, dass wir das Spiel wärmstens empfehlen werden. Und ich habe dann auch mal nachgefragt, wie es denn eigentlich ausschaut, ob der auch plant, das auf Steam zu veröffentlichen. Weil also meinem Gefühl nach ist To The Moon in der Indie-Szene gerade doch ein ziemlich oft gehörter Name.
Ja.
Also ich glaube, das ist recht erfolgreich. Aber wenn sowas auf Steam rauskommt, dann erreicht es natürlich nochmal mehr Leute. Er wird das gern auf Steam bringen, aber weiteres weiß er noch nicht. Es ist wohl so, dass das innerhalb der nächsten 2 Monate ganz bestimmt nicht passiert, weil, keine Ahnung, Steam momentan zu viele Neuerscheinungen hat und erstmal gar nichts Neues mehr aufnimmt im Programm.
Okay.
Aber er hat vor, das an Steam zu schicken und die zu fragen, ob sie das in ihrem Portfolio haben wollen. Und eventuell sieht man das dann im frühen 2012 auch da. Und dann kommen nochmal mehr Leute in den Genuss.
Ja. Wobei ich sagen muss, ganz klar, jetzt wieder aus der künstlerischen Seite, kauft es direkt, weil dann hat er auf jeden Fall mehr davon.
Ja, ja.
Und wir haben eine größere Chance, noch mehr solche fantastischen Geschichten zu bekommen.
Das sollte nicht heißen, wartet auf den nächsten Steam-Christmas-Deal.
Du bist doch sonst immer einer, der den Christmas-Deal propagiert.
Ja, nee, zu diesem wird es ja nicht mehr klappen. Und das wäre dann ja erst Weihnachten 2012. Und erstens ist davor ja angeblich laut den Inka schon die Welt untergegangen. Oder waren es die Maya? Keine Ahnung. Und zweitens mal, das ist ja noch über ein Jahr. Solange will man doch nicht warten, bis man so ein Kleinod spielt.
Ja, ich denke, wir können immer nur noch wiederholen. Spiel To The Moon. Schönes Spiel, was uns zu dieser Sondersendung inspiriert hat.
Was ich dazu einfach nur immer noch mal wieder sagen kann, ist, während To The Moon hier auf meinem Computer installiert war und ich einfach nur mal die ersten beiden Stunden anspielen wollte, saß ich bei Uncharted 3 am Abend davor, gerade vor der Cargo Plane Sequenz, die man ja nur schon aus einigen Previews kennt und auf die ich mich seit Monaten wahnsinnig gefreut habe. Und Uncharted 3 ist an dem Abend liegen geblieben und To The Moon hatte Vorrang. Und das will bei mir als großem Uncharted-Fan eine Menge heißen. Ich hoffe, dass euch diese Spezialausgabe gefallen hat. Lasst doch einfach mal ein Feedback da, ob wir sowas eventuell bei Spielen, bei denen es sich anbietet, öfters machen können oder sollen. Wobei so ein Spiel, das uns beide so begeistert wie To The Moon, das kommt ja nur her selten.
Ja, ich bin gespannt. An all die Indie-Entwickler da draußen, na, nehmt euch ein
mehr
Beispiel.
Davon.
Mehr davon.
Also To The Moon hat alles richtig gemacht, ja? To The Moon hat erst einen Trailer geliefert, den wir super live kommentieren konnten, ja? Und dann war das Spiel auch noch um Längen besser, als es der Trailer vermuten ließ. Ja?
Ja.
Props, echt super. Wir können das nur loben. So, das ist jetzt wie bei Herr der Ringe, dem dritten Teil, wo man auch 10-mal das Gefühl hatte, jetzt kommt der Abspann und dann kam noch eine Szene, aber jetzt kommt wirklich der Abspann.
Jetzt mach ich mal Musik an. Tschö.
Tschüss.